Ich darf immer wieder feststellen, dass wir auf unseren Reisen auf die Spuren eines gewissen Herrn Pfleiderers stoßen, in dessen Gemeinde wir nun heute Abend sein wird, dürfen. Es ist erfreulich zu hören, dass er in diesen Landen immer wieder zum Segen sein darf, in verschiedenen Gemeinden und an verschiedenen Orten. Wir freuen uns über jeden Boten Gottes, dem der Herr die Gnade schenkt, in unserer Zeit sein Licht leuchten zu lassen. Man stellt fest, dass der Boten vielleicht nicht sich allzu stark vermehrt hat, sondern dass viele Boten, die früher da waren, nicht mehr da sind. Und manch eine Botschaft ist entweder gekürzt oder verändert worden. Das bedauern wir. Und wir sollten immer noch im Gebet sein, auf den Ruf unseres Herrn hin, Boten zu erwecken und hinauszuschicken in sein Erntefeld. Denn es gibt immer noch viele Menschen, die wirklich zu erreicht werden können. Manchmal meinen wir, das Pflaster ist hart geworden. Das stimmt. Aber durch die Umstände des Lebens weiß der Herr, immer wieder Menschen in die Enge zu bringen, wo sie dann vielleicht den Ruf des Herrn vernehmen können, aber jemanden brauchen, der sie auf Jesus hinweist. Jeder von uns darf da sein Licht leuchten lassen. Und das soll unser Thema in einem gewissen Sinne sein heute Abend. Interessanterweise liegt mein Text genau in dem Text, den unser Bruder verlesen hat. Wir hatten uns nicht abgesprochen. Als wir uns im Flur trafen, stellten wir fest, dass wir tatsächlich eines Sinnes da waren. Mein Text liegt in Epheser 4, Vers 16 nämlich. Wir haben die Verse 11 bis 16 gehört. Und ich bin dankbar, dass der Bruder darauf hinwies, dass das alles ein sich durchziehender Satz ist. Und es braucht in der Tat einen langen Atem, um da mitzukommen. Nun, es würde länger dauern, diese Verse zu besprechen. Ich bin dabei, auf dieser Reise, die am 15. August begann, den Epheserbrief zu besprechen. Wir begannen in Kanada. Dort war die erste Bibelwoche ab dem 15. Oktober, Entschuldigung, August. Ende des Monats machte ich Fortsetzung in Hamm in Westfalen. Und dann ging es von Station zu Station weiter, immer ein Stückchen weiter, manchmal ein halber Vers vielleicht. Aber wir sind jetzt in Kapitel 4 und dort bis zu Vers 16 gekommen. Aber immer wieder muss man natürlich auf den Zusammenhang hinweisen. Die Verse 11 bis 16 sind Verse, die von dem sprechen, was unser erhöhter Herr gegeben hat. Vordem in den Versen 7 bis 10 ging es auch um ein Geben unseres Herrn. Dort ist es die Gabe der Gnade, die einem jeden Christen gegeben ist. Denn jeder von uns hat seinen Dienst, sein Licht, das er leuchten zu lassen hat, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. In den Versen 1 oder 2 bis 16 bespricht der Apostel unsere Aufgaben innerhalb der Gemeinde. Ab Vers 17 wird er sprechen von unseren Aufgaben in der Welt schlechthin, wo wir Christen und Nichtchristen begegnen. Einmal so, einmal so. Unterschiedslos haben wir dort ganz bestimmte Aufgaben, die wir zu verrichten haben. Und diese Verse können uns dabei helfen. Ich wählte den Epheserbrief aus einem bestimmten Grunde. Ich hatte ihn wohl noch nie so besprochen. Ich habe ihn mehrmals in Gemeinden besprochen, aber ich weiß nicht, es ist schon längere Zeit, seit ich den ganzen Brief so wie auf dieser Reise besprochen habe. Aber wir gehen ja, und so das dürfte uns bewusst sein, schweren Zeiten entgegen. Ich hörte auf dieser Reise von jemandem, wahrscheinlich einem Christen, der in den östlichen Ländern, als man dort wohnte, ein Wort an die Wand gebracht hatte: Es wird nicht immer so bleiben. Das sollte eine Ermutigung sein für die im Hause, die zu leiden hatten unter den schwierigen Verhältnissen. Diesen Spruch hat er mitgebracht, als man in den Westen zog, hier nach Deutschland. Und er hat ihn wieder an die Wand gebracht. Und als jemand darauf hinwies, wieso, das war doch drüben notwendig, hier, er sagte, es wird nicht immer so bleiben. Umgekehrt auch nicht. Damit müssen wir rechnen. Wir haben uns an gute Zeiten gewöhnt. Jetzt müssen wir uns einstellen auf andere Zeiten, die kommen. Aber wie werden wir da fertig mit solchen Zeiten? Wie wird Gemeinde Jesu fertig mit schwierigen Zeiten, die auf sie kommen? Ein interessantes Wort haben wir im Markus-Evangelium. Dort wird erzählt, in einem Kapitel, von der Speisung der 5000 und wie dann anschließend Jesus seine Jünger wegschickt auf ein Boot auf das Galiläische Meer und er geht und betet. Und wir wissen, dass er nachts dann auf das Meer ging und dort auf dem Wasser gelaufen ist. Die Jünger sind überrascht, jemanden auf dem Wasser zu sehen und meinen, es sei ein Gesicht. Und sie zagen, sie zittern, sie haben Angst. Wir wissen, was dann geschieht, Jesus meldet sich und so weiter. Aber Markus erzählt am Ende dieser Geschichte, warum die Jünger sich so verhalten hatten. Ihre Herzen waren verhärtet über den Broten. Das will uns etwas lehren. Als Jesus die 5000 gespeist hatte, mit so wenig Brot und so wenigem an Fisch, das war etwas Großes, das war etwas Positives, das war etwas Erfreuliches. Eine Menge von Menschen bekam zu essen. Sicherlich hat die Sonne geschienen und es muss ein schönes, großes Picknick gewesen sein. Ja, man wollte ihn sogar als König krönen, ihn zum König machen. Es war ein sehr schöner Tag, ein gewaltiger Tag, so gewaltig, dass alle Evangelisten diese Geschichte berichten. Nicht viele sind in allen Evangelien berichtet, diese Geschichte schon. Aber dann kommt das andere in der Nacht. Offenbar denkt Markus durch die Führung des Geistes, dass man sich bei hellem Tag, wo die Sonne scheint, wo wir gemütlich beisammen sitzen, wo wir genug zu essen haben, wo alles schön zugeht, dass wir in einer solchen Zeit uns vorbereiten können auf ganz andere Zeiten. Das kann uns Wunder nehmen. Mich auf jeden Fall. Aber wenn ich zurückdenke an unseren Soldatendienst, unser Training, wir haben nicht in Kampfsituationen getrennt. Die Übung für den Kampf fand statt in friedlichen Zonen. Wir übten uns, etliches musste eingeübt werden, wie wir uns verhalten in anderen Situationen, die wir jetzt noch nicht kannten. David schreibt im Psalm 23, er lagert mich auf grüne Aue, das heißt, das Schaf hat genug gegessen und darf sich jetzt hinlegen. Er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße seines Namens wegen. Und dann auch, wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, ist er auch da. Wenn wir Schritt halten mit dem Herrn auf rechter Straße, auf grünen Auen, bei frischen Wassern, dann kann der Herr auch mit uns sein in der Schlucht. Markus erinnert uns daran, dass wir immer unsere Augen offen halten sollen für den Herrn und uns nicht ablenken lassen sollten auf das Irdische. Wir brauchen nur Gott und was er gibt, aber dabei sollten wir nie wegschauen von unserem Gott auf das, was er gibt, und dort unsere Augen haften bleiben lassen. Unsere Augen sollten nie von unserem Herrn weggezogen werden. Es gibt ein schönes Wort in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, das manch ein Christ nach seiner Übersetzung vielleicht auswendig kann. Aber ich möchte hinweisen auf die Bedeutung des Wortes im Grundtext, das manchmal mit sehen oder schauen übersetzt werden kann. Hinschauen auf Jesus oder lasst uns sehen auf Jesus. Das Wort hat mehrere Bedeutungen in sich. Es bedeutet wegschauen, es bedeutet hinschauen, drittens, es bedeutet, dass die Augen dort haften bleiben sollen. Hinwegschauen und da bleiben mit den Augen. Und wenn wir das tun, auch bei guten Tagen, dann dürfen wir einigermaßen gerüstet sein auf andere Tage. Ich hatte in diesen Tagen ein Telefonat, ein Gespräch mit Bruder Jakob Janssen. Es kann sein, dass er morgen Abend da ist. Wir sehen uns dann am Sonntag in Afretikon bei Zürich. Und wir sprachen über einiges. Und dann hat er mir ein Wort gegeben, das für mich wichtig war. Wenn wir treu sind im Kleinen, dann können wir auch treu sein im Großen. Aber wer im Großen treu sein will, der muss zuerst im Kleinen treu sein. Und es gilt jetzt bei den leichteren Verhältnissen, die wir momentan erleben, einfach da treu zu sein. Und dann sind wir einigermaßen eingeübt, um auch bei schwereren Prüfungen treu zu bleiben. Deshalb der Epheserbrief. Der Epheserbrief will uns zeigen, wie wir hier auf dieser Erde zurechtkommen mit allen seinen Problemen. Er nimmt uns aber zuerst in den Himmel. Er nimmt uns erst in die Gegenwart Gottes und lässt uns unseren Herrn schauen. Und von der Warte des Himmels aus können wir besser unsere irdischen Aufgaben wahrnehmen. Wer nicht im Himmel gewesen ist, wird für die Erde nichts taugen. Nur die, die am himmlischsten gesonnen sind, werden hier auf der Erde tauglich sein. Wer hier etwas ausrichten will, der muss erst dort gewesen sein. Und zwar jeden Tag, immer wieder. Es braucht diese Warte, von der aus wir unsere irdischen Aufgaben wahrnehmen. Am Anfang war Gott da, nicht die Erde. Gott dachte an uns, bevor er an die Erde dachte. Wir wurden geschätzt von ihm, erwählt, sagt Paulus. Im Zusammenhang heißt das, aus Liebe geschätzt, bevor er die Welt gründete. Und wenn er an uns dachte, bevor er unsere Umwelt schuf und uns, dann sollten auch wir, nachdem er uns geschaffen hat und in eine Umwelt gestellt hat, auf ihn schauen und nicht auf die Umwelt, in der wir uns manchmal zu wohl fühlen. Immerhin wollen wir eines Tages diese Erde verlassen und dort zu Hause sein. Deshalb wollen wir in Gedanken dort weilen. Und dann können wir frohen Mutes sein, 2. Korinther 5, um hier alltäglich dem Herrn zu leben. Also, wir haben zuerst auf dieser Reise die ersten 3 Kapitel betrachtet, die Vorrechte der Heilsmenschen, des Heilsvolkes, von uns, die wir Christen sind. In Kapitel 4 bis 6 bespricht Paulus die Lebensführung der Gemeinde hier auf der Erde, wie wir unsere irdischen Aufgaben in Angriff nehmen können. Dabei teilt er diese 3 Kapitel auf in 2 Hauptteile. Der erste ist ganz kurz, 16 Verse. Übrigens, der erste Vers, 4 Vers 1, habe ich erkannt, betrifft die ganzen 4 Kapitel. Ich rufe euch auf, als solche, die hin zu einer Hoffnung gerufen werden, wurden, dass ihr einen Wandel führt, der diesem Ruf entspricht. Und diese entsprechende Lebensart, Lebensführung, bespricht er dann ab dem nächsten Vers. In den Versen 2 bis 16 sind wir immer noch im Rahmen der Gemeinde. Wie leben Christen miteinander? Das zeigt uns der Apostel. Ein sehr wichtiger Text, sehr grundsätzlich, sehr praktisch. Ab Vers 17 nimmt er uns in den Alltag auf die Straße und zeigt uns, wie Gemeinde in dieser Welt, wo Christen und Nichtchristen zusammenleben, sich verhält. Ich bin zum letzten Vers in diesem ersten Teil gekommen, wo der Apostel Paulus von unserem Leben, von unserem Verhalten innerhalb der Gemeinde spricht. In diesen Versen, ab Vers 11, ist die Rede von Personen, die der Herr, die der erhöhte Christus der Gemeinde gegeben hat. Die werden in Vers 11 genannt. Diese 4 Personen, sind 4 an der Zahl, sind nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Es ist auch keine Münze in die Luft geworfen und dann schaut man, was unten zu sehen ist. Also willkürlich. Er greift nicht einfach 4 aus den vielen Verkündigern heraus. Das sind ganz bewusst genannte 4 Verkündigungsdienste. Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer oder Hirten besser, die dann auch Lehrer sind. Alle Hirten sind Lehrer. Sie führen auf die Weide. Das ist Lehre. Aber nicht alle Lehrer im Neuen Testament waren Hirten von Gemeinden. Es gibt kursierende Lehrer, es gibt Lehrer, die ganz speziell auf etwas ausgerichtet sind. Aber alle Hirten sollten diese Begabung haben. Und der griechische Text lässt erkennen, dass in diesem Fall, obwohl 5 Namen genannt werden oder 5 Dienste, es sich nur auf 4 Ämter oder 4 Dienste, Verkündigungsdienste handelt. Diese 4 sind zu einem ganz bestimmten Zweck gegeben worden. Sie haben ihre Dienste, aber gemeinsam haben sie einen Dienst an der Gemeinde, der erkannt werden soll. Dieser Dienst dient dem Bau des Leibes des Christus, des Messias. Gott hat uns Apostel gegeben. Er gab damals Apostel, die das Fundament gelegt haben, das bereits gelegt ist. Und solche Apostel kennen wir nicht mehr, denn Gott hat gesprochen. Und der letzte Apostel, der letzte am Leben geblieben ist, war Johannes. Der hat uns die Offenbarung geschenkt und somit ist dieses Reden Gottes vollständig. Propheten gab es auch, die waren nicht immer Apostel, alle Apostel waren Propheten, aber nicht alle Propheten waren Apostel. Aber es gab solche, wie der Hebräerschreiber, er war nicht Apostel, oder Judas oder Markus oder Lukas. Sie waren Verkündiger des Wortes, die ihre Botschaft direkt vom Herrn bekamen Sie haben ihre Botschaft, die sie niedergeschrieben haben, durch den Heiligen Geist bekommen. Und so ist diese Botschaft eingegliedert in das Wort Gottes, das wir heute als gesammeltes Buch vor uns haben. Diese Propheten und Apostel sind passé. Sie gibt es nicht mehr. Aber es gab schon zu jener Zeit andere Apostel, die wir heute Missionare nennen. Es ist dasselbe Wort. Das eine ist griechischer Herkunft, das andere ist lateinischer Herkunft. Apostel kommt von Apostolos, das ist der Gesandte, der Sendbote. Der Prophet ist auch ein Fremdwort, ein griechisches, das heißt ein Sprecher für Gott in diesem Fall. Es gab griechische Sprecher, Propheten zur Zeit der Philosophie Griechenlands. Da hat jemand gesprochen für seinen philosophischen Lehrer. Er hat weitergegeben, was sein Lehrer ihm wohl gelehrt hat. Man spricht für einen anderen, wie Aaron für Mose gesprochen hat. Solche hat es in jener Zeit auch gegeben. Sie hatten nicht dieselbe Qualität wie Paulus und Petrus oder die alttestamentlichen Propheten. Sie konnten nicht immer sagen, so spricht der Herr. Aber Gott hatte ihnen eine Last aufs Herz gelegt, über etwas zu sprechen. Und sie mussten dann die eigenen Worte finden, um das zum Ausdruck zu bringen. Das kennen wir heute noch. Manch ein Verkündiger bereitet sich vor, findet es vielleicht schwer, er bittet den Herrn um ein Wort. Und der Herr schenkt es. Manch einer weiß nicht, was er sagen soll. Vielleicht hat er etwas vorbereitet und der Herr nimmt es ihm aus der Hand und gibt ihm etwas anderes. Wenn Gott so führt und uns eine Botschaft gibt, das ist etwas Schönes. Das geschieht nicht immer. Manchmal nehmen wir einfach Gottes Wort und geben es weiter, weil das unser Auftrag ist. Aber Gott kann einem seiner Kinder ein besonderes Wort aufs Herz legen und dann werden wir gleichsam zu kleinen Propheten. Das heißt, wir sind Sprecher für Gott. Aber nicht, weil diese Botschaft Wort für Wort uns gegeben wurde. Das ist fertig. Das gibt es nicht mehr. Aber wir sprechen von dem, was Gott uns bereits gegeben hat. Und der Herr schenkt uns Licht darüber und wir geben es weiter. Zeugnishaft. Das darf es noch immer noch geben. Deshalb sprechen wir von zwei Arten von Qualität. Zwei Arten von Aposteln, zwei Arten von Propheten. Evangelisten gab es in jener Zeit. Das sind solche, die den Aposteln oder Missionaren nachlaufen, später kommen und dort noch in den Regionen, die die Apostel zurückgelassen haben, denn die tun die großen Schritte. Paulus evangelisiert nicht an jedem Ort und Dorf, sondern geht von Großstadt zu Großstadt vielleicht und überlässt es den nachkommenden Evangelisten, jetzt die gleichsam die geografischen Taschen, zu evangelisieren. Die Evangelisten rücken nach. Die Hirten rücken ebenfalls nach, nehmen sich in ganz besonderer Weise den bekehrten Menschen an, und zwar am Ort. Aber sie sind auch suchende Hirten und suchen auch, wie Jesus es uns lehrt, Verlorenes oder Verirrtes. Jeder von diesen hat seinen Dienst. Und diese Dienste haben wir, wie gesagt, heute noch. Die ersten fundamentlegenden Apostel und Propheten, die nicht, aber dem Namen nach haben wir andere, die eine ähnliche Aufgabe wahrnahmen. Die haben wir heute noch. Und wir brauchen sie. Warum? Zum Bauen des Leibes des Christus. Aber nicht nur diese Verkündiger des Wortes bauen, sondern Paulus sagt uns hier, jeder Heilige, und das ist jeder Christ, jeder von uns, der Jesus kennengelernt hat und lieben gelernt hat, ist ein Heiliger, ihm geheiligt, ihm zugeordnet. Er hat die Welt hinter sich gelassen und folgt Jesus nach und dient ihm. Und jeder von uns hat seinen Platz am Leib Jesu. Und jeder von uns baut Gemeinde, wenn wir unsere Aufgabe wahrnehmen. Jeder von uns ist wie ein Stein im Bau oder wie ein Glied am Leib Jesu Christi. Paulus kann beide Bilder abwechselnd gebrauchen. Er springt schnell von einem Bild zum anderen. Die Braut gebraucht er zusammen. Auch hier. Wir sind Glieder am Leib Jesu und jeder von uns ist ein Heiliger, der seine Gnadengaben hat und mit diesen dann dem Herrn dient, um den Leib Jesu zu bauen, inwendig und auswendig. Inwendig dienen wir einander als Christen, auswendig, da suchen wir die Verlorenen und sie werden dann eingegliedert in diesen Bau. Das tun die Christen, sie holen auf Ruf des Heiligen Geistes, gesandt vom Heiligen Geistes, rufen sie und holen die Verlorenen zu Jesus. Zum Zweck der Zurüstung der Heiligen hat nun Gott diese vier Verkündigungsdienste eingesetzt, eingerichtet. Sie tun jeweils ihren eigenen Dienst als Apostel, als Sprecher für Gott, als Evangelisten, als Hirten, aber haben einen Dienst an uns, um uns anzuleiten, wie wir Ähnliches tun können in kleinerem Rahmen. So trägt jeder Christ bei zum Bau des Werkes, zum Bau des Leibes Jesu, zum Bau des Reiches Gottes. Dazu sind diese Dienste gegeben worden. In Vers 13 bis Vers 15 kommt der Apostel zu dem Ziel, wohin dieses Bauen geht. Wenn man anfängt zu bauen, hat es ein Ziel. Was wird jetzt gebaut? Wohin geht es in diesem Bau? Und Paulus gibt uns dieses Ziel an. Es ist eigentlich etwas stufenweise. Er spricht von Einheit, Einheit des Glaubens. Das heißt, das Vertrauen auf Jesus Christus, den wir kennengelernt haben. Und wir haben erkannt, er ist vertrauenswürdig. Deshalb spricht er von der Einheit des Glaubens, die der Glaube zu Wege bringt. Das bringt uns in eine Einheit, das Glauben an einen Sohn Gottes. Und dann die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dadurch, dass wir zusammen den Herrn Jesus besser kennenlernen, das rückt uns näher zueinander. Je näher wir zu Jesus kommen und ihn lieben lernen, denn die Erkenntnis dient dazu, dass wir ihn besser lieben lernen. Alles dieses führt zur Einheit. Und diese Einheit trägt bei zum Wachstum zu Jesus hin. Das wirkt alles ineinander. Er spricht also in Vers 13 von einer Einheit im Glauben und in der Erkenntnis. Beides des Sohnes Gottes, das ist der Gegenstand. Und dann schließt er gleich an etwas, das wieder in Vers 15 zur Sprache kommt. Dieses Bauen, dieses Wachstum, Bauen ist ein Wachstum, dieses Wachstum führt zu einem reifen oder erwachsenen Manne. Der ganze Text ist sehr gedrängt und es braucht etwas Zeit, das etwas auseinander zu ziehen und zu erkennen, was gehört zu was, was will der Apostel sagen. Manchmal scheint ein Ausdruck zweideutig zu sein. Das nicht in dem Sinne dies oder das und wir wissen nicht was, sondern zwei Gedanken in einen geschlossen. So zum Beispiel zu einem erwachsenen Manne. Wer wird zu einem erwachsenen Manne? Paulus sagt, wir alle. In welchem Sinne? Jeder zunächst einzeln. Wir wissen, dass jeder von uns wachsen sollte. Und zwar in der Christusähnlichkeit. Dazu hat Gott Adam und Eva geschaffen, die Menschen überhaupt in seinem Bilde, um sein Bild zu sein. Aber dieses Bild wurde verstümmelt durch die Sünde. Und da hat Gott ein neues Bild geschaffen, Kolosser 1, seinen eigenen Sohn, ein vollkommenes Ebenbild nach Hebräer 1. Aber dieses Bild wurde verstümmelt, aber nicht wegen seiner Schuld, sondern wegen unserer Schuld, die er auf sich nahm. Jesaja 53, nein, Ende 52, wird von der Verstümmelung dieses Bildes gesprochen. Jesaja 53 erklärt, warum. Wegen unserer Schuld geschah das. Aber er stand wieder auf, vollkommen. Die Erinnerung war sichtbar, immer noch in seinem Leibe. Und ich nehme an, dass im Himmel nur einer solche Wunden trägt. Alle anderen werden geheilt sein von ihren. Jesus trägt diese Wunden ewiglich als Erinnerung von dem, was er für uns getan hat. Und jedes Mal, wenn wir ihn zu Gesicht bekommen, haben wir Ursache, ihn zu preisen, ihn zu loben für das, was er für uns getan hat. Dieser erhöhte Herr ist es, der unser Mittelpunkt ist. Und zu ihm wachsen wir. Er ist auferstanden und nun ruft er Menschen aus der Welt zu sich, um ihm ähnlich zu werden. Warum? Weil er zwischen uns und Gott ist, um uns wieder zu Gott zu führen. 1. Petrus 3, Vers 18. Wir sollen Gott wieder ähnlich werden. Und das werden wir über den Mittler. Wird man Christus ähnlich, dann wird man Gott ähnlich. Dazu ist Christus da. Christusähnlichkeit ist das Ziel aller Arbeit und Tätigkeit im Reich Gottes. Individuell zusammen. Dazu ist diese Versammlung hier heute Abend. Damit jeder von uns ein Stück Jesus ähnlicher wird. Wenn wir dieses Ziel im Auge behalten, dann wird Reich Gottes Arbeit etwas vereinfachter und deutlicher. Und dann wissen wir, wo wir dran sind. Anstatt dass wir uns verlieren in so manchem, das einfach nicht dieser Sache dient, ob organisatorisch oder unterhaltungsmäßig, das darf wegfallen, wenn wir unsere Augen auf Jesus richten und erkennen, wir nehmen einander mit, um eines Tages in sein Ebenbild gewachsen zu sein, verwandelt zu sein. Das ist das Ziel, von dem Paulus hier spricht. Zum größten Maß der Fülle des Christus. Vor vielen Jahren, sind nun schon eine Anzahl von Jahren, bekam ich einen Anruf. Ein früherer Lehrer von mir war in Deutschland. Und er wusste, dass ich hier tätig war und hatte eine Frage. Nun, ich fand es etwas interessant, merkwürdig, dass ein Lehrer seinen früheren Studenten eine Frage stellen sollte dieser Art. Ich war dankbar für das Vertrauen, aber er stellte mir eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten konnte. Ich habe es versucht, aber er war nicht ganz zufrieden und aus gutem Grunde. Er fragte, wie können Gemeinden stark werden? Was können wir tun, um starke Gemeinden zu bekommen? Er wirkte im Namen einer ganz bestimmten Benennung, die ich kannte. Und ich war in einer solchen Gemeinde gewesen und war beeindruckt von dem, was dort geschah und nannte diese Gemeinde. Er war etwas langsam in seinem Reden, sehr bedächtlich. Und er sagte, das ist nicht eine starke Gemeinde. Die Frage blieb also, wie werden Gemeinden stark? Das Telefongespräch wurde also nicht allzu lang und ich habe weiter darüber nachgedacht, wie werden Gemeinden stark? Und dann ist mir klar geworden, wenn jeder von uns stark wird, was ist Gemeinde? Gemeinde ist Christen. Und in dem Maße, wie jeder Christ stark wird, reif wird, erwachsen wird, wird eine Gruppe von Christen stark sein, erwachsen, reif. Dann haben wir starke Gemeinden, wenn wir starke Christen haben. Es gilt also, jeden Einzelnen im Auge zu behalten. Und der Hebräerschreiber spricht davon, dass wir einander mitnehmen. Niemand soll zurückbleiben. Komm mit. Er soll damals, aber an jenem Tage nicht fehlen. Jeder von uns ist verantwortlich für den anderen. Die Frage Gottes oder die Frage Kains an Gott muss mit Ja beantwortet werden. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Wir bekamen vor Jahren eine Post von einer Missionsgesellschaft und die hatten sich etwas einfallen lassen. Sie hatten einen Stempel machen lassen mit einer Frage, bin ich meines Bruders Hüter? Und dann stand darunter, ja. Solche Stempel darf man heute nicht mehr an Kuvert anbringen. Schade, aber das war eine gute Botschaft. Bin ich meines Bruders Hüter? Jawohl, jeder von uns ist der Hüter, der Hirte seines Bruders. Wir nehmen einander mit hin zu dem Ziel, zum größten Maße der Fülle des Christus. Und in dem Maße, wie jeder von uns wächst, wächst die ganze Gemeinde. Und die ganze Gemeinde ist wie ein Mann. Die Schrift kann die Gemeinde den neuen Menschen nennen, den Jesus geschaffen hat durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen. Was der Einzelne ist, das ist die ganze Gemeinde. Sie hat ein Größenmaß und dieses Größenmaß ist das Maß des Christus. Die Ähnlichkeit des Christus ist zu sehen in seiner Gemeinde, seinem Leibe. Das wird uns in den Versen 13 bis 14, bis 15 klar gemacht. In Vers 14 kommt die Kehrseite oder das Gegenstück, besser gesagt. Wie nicht? Wie sieht Gemeinde, wie soll Gemeinde nicht aussehen? Manchmal hilft es, einmal das Gegenstück zu sagen. So nicht, so, aber so nicht, damit man das noch klarer sieht. Das tut der Apostel in Vers 14. Damit wir nicht mehr Unreife seien, Unmündige, hin und her geworfen, anstatt jetzt stabil, stark wie Bäume dazustehen für den Herrn Jesus. Und dann spricht er von Irreführung und so weiter. Niemand soll irregeführt werden, bei der Wahrheit bleiben. Aber Vers 15, wahrhaftig in der Liebe. Die Liebe darf nie verkümmern bei allem Eifer um die Wahrheit. Wenn im Gespräch man eine dunkle Wolke am Horizont aufkommen sieht, Warnung, Vorsicht, besser aufhören. Nie streiten in dem Sinne. Der Mann Gottes, sagt Paulus zu Timotheus, soll nicht streiten in diesem Sinne. Er soll den guten Kampf kämpfen gegen den Feind Gottes, aber untereinander sollten wir nicht streiten. Es wird erzählt, dass ein gewisser Kapitän in der Flotte, die für die Engländer kämpfte, als Kanada von den Franzosen weggezogen werden sollte und erobert werden sollte für England, dass ein gewisser Kapitän eines Schiffes gläubig war. Und er war ein eifriger Protestant. Er hasste die, die nicht Protestanten waren. Und sein Schiff war eines der ersten Schiffe, das dort in Quebec ankam. Und dann sah er oben, das war ein großer Abhang dort. Quebec ist eine Stadt, die auch oben auf dem Berg gebaut ist. Und unten ist der Saint-Laurent-Fluss. Und sein Schiff kam auf dem Wasser des Flusses und er sieht oben alle diese Statuen. Und er wird ärgerlich und hasst diesen Anblick. Und er gibt Befehl an die Männer hinter seinen Kanonen, schießt die alle ab. Das haben sie gemacht. Und dann kam die Zeit, wo der Kampf, der Angriff auf die Stadt stattfinden sollte. Und zum Ärger wohl auch des Kapitäns stellt man fest, keine Munition mehr. Und dann schreibt der Autor, die Munition war alle verbraucht auf die Heiligen, gegen die Heiligen. Moral der Geschichte, wir sollten unsere Munition nicht untereinander verbrauchen, unter den Heiligen. Wir sind die wahrhaft Heiligen und wir sollten nicht so gegeneinander kämpfen, sondern zusammen gegen den Feind Gottes, für den Herrn Jesus Christus. Also, das ist auch ein Anliegen des Paulus. Zusammen mit allen Heiligen soll dieses geschehen. Dann sagt er es sehr deutlich in Vers 15, was sein Ziel ist oder was das Ziel des Wachstums ist, des Bauens des Leibes Jesu. Wohin soll das führen? Vers 15 heißt es, als solche, die wahrhaftig sind in Liebe, in allem wachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. die Christusähnlichkeit. Wir wachsen hin zu Jesus, ihm ähnlicher. Dieses Ziel nennt Paulus an verschiedenen Stellen. Wir haben es hier wieder. Römer Kapitel 8, Vers 28 und 29 haben wir es, besonders Vers 29. Die Christusähnlichkeit als Ziel Gottes mit uns individuell und mit der Gemeinde. Und jetzt kommt noch eine Frage. Wir sind immer noch beim Bauen, wozu die Männer die Verkündigungsdienste gegeben wurden, von Jesus Christus, dem Erhöhten. Die Frage lautet, auf welchem Wege soll nun praktisch dieses Ziel der Christusähnlichkeit erreicht werden? Und diese Frage beantwortet Vers 16. Dort heißt es, ich lese noch einmal, von dem aus, vom Haupt, der ganze Leib wohl zusammengefügt und zusammengeschlossen durch jedes versorgende Gelenk, entsprechend dem Wirken eines jeden Teiles, in einem Maß, das zugemessen ist, das Wachstum des Leibes zustande bringt, sodass er sich selbst baut, und zwar in Liebe. So wie der ganze Satz etwas verschachtelt ist, so auch dieser Schluss. Er ist etwas schwierig zu fassen, weil wir heute nicht mehr so sprechen. Nun, ein Grund ist, dass wir nicht mehr diese Dinge sagen, nicht wahr? Deshalb sprechen wir auch nicht so. Aber auch wenn wir die Dinge so sagen wollen, sagen wir es natürlich etwas anders. Und deshalb auch jetzt eine Bibelarbeit. Wir sagen es anders und wir wollen jetzt versuchen, das, was hier der Apostel Paulus etwas schwierig formuliert, etwas auseinandernehmen, Stück für Stück, um dann in anderen Worten, in die uns vielleicht verständlicher sind, zu sagen. Wir haben hier viererlei unter einem Begriff. Der Apostel beginnt den Vers mit dem Wort, von dem aus der ganze Leib. Nehmen wir einmal diesen Ausdruck, der ganze Leib. Übrigens, vielleicht sollte ich zuerst darauf hinweisen, dass wir hier wir haben einen Satzteil, aber in diesem Satzteil haben wir einen Kern. Da sind so viele Satzteile, die jeweils ihre Aussage haben, dass wir manchmal nicht wissen, ja, wo sollen wir anfangen, was soll wo stehen? Es hilft uns, den Kern festzustellen. Lassen Sie mich diesen Kern uns lesen. In diesem Satz geht es um Folgendes, und ich zitiere, aber mit einigen Lücken. Von dem aus der Leib, das Wachstum zustande bringt. Der Leib bringt das Wachstum zustande von jemandem. Von dem aus der ganze Leib das Wachstum vollbringt. Von wem? Vom Haupt. Bevor wir weitergehen und vom Bau des Leibes durch den Leib sprechen, müssen wir erkennen, wo die Quelle liegt. Das Ziel ist der Herr Jesus, das Haupt. Aber er ist zu gleicher Zeit die Quelle. Wir wachsen zu ihm hin, dadurch, dass er von sich aus uns speist, uns Kräfte zuführt, uns Weisungen gibt. Von ihm aus wächst der Leib zu ihm hin. Es beginnt mit dem Weinstock, nicht mit den Rebzweigen. Vom Weinstock aus entsteht die Frucht, die der Rebzweig bringt. Vom Haupt aus kommt alles das, was notwendig ist, damit wir zu ihm hin wachsen. Wir sollten alles von ihm erwarten. Wenn wir nun daran das bedenken werden, gleich, dass jeder, der ganze Leib, etwas beiträgt, dann dürfen wir nicht vergessen, dass jeder von uns, wie Jesus uns nennt, ein unnützer Knecht ist. Wir haben nichts zu bringen. Denken wir an die kleine Geschichte, die Herr Jesus erzählt, von den drei Freunden. Nehmen wir den in der Mitte.
Er bekommt Besuch um die Mitte der Nacht. Das ist etwas ungewöhnlich in jenen Tagen, denn nachts ist man nicht unterwegs. Aber hier kommt jemand an seine Tür. Natürlich hat er Hunger. Nicht nur Unterkunft hat er nötig, sondern auch etwas zu essen. Aber er hat nichts im Hause. Man hat Brot für einen Tag und das Brot ist aufgegessen. Was jetzt? Aber wenn im Dorf noch etwas Brot ist, dann wissen die Dorfbewohner das. Das wird rumgesprochen. Brot ist kostbar. Jetzt kommt dieser Mann von der Straße an diese Tür und der Mann hat nichts ihm vorzulegen. Was macht er? Er geht dorthin, wo er weiß, dort ist noch Brot im Haus. Nachts macht er sich auf den Weg, klopft an die Tür, weckt den Mann und sagt, du, ein Freund ist gekommen an meine Tür und ich habe nichts ihm vorzulegen. Hättest du für mich etwas Brot? Diesen Fremden von der Straße, den nennt er seinen Freund. Er will ihm helfen. Und das sind wir. So sollten wir umgehen mit diesen Menschen. Und wir gehen zu Jesus. Denn Jesus vergleicht, macht hier einen Vergleich. Er gibt zu, dass wir Menschen an einer Stelle nicht so sind wie sein Vater im Himmel. Wir geben ungern, aber schließlich lassen wir uns überreden und wir geben. Und so ist es mit diesem Fall. Ja? Er geht zu seinem Freund, der seine Kinder mit ihm hat da und er will sie nicht wecken. Ja, und dann hält er an, ich brauche aber Brot und ich will diesem Mann doch etwas zu essen geben. Er hat Hunger. Jetzt in der Nacht unterwegs, bitte, gib mir doch etwas Brot. Du hast doch Brot. Endlich steht er auf und gibt ihm. Und Jesus sagt, wenn der das schon tut, wie viel mehr wird der Vater im Himmel das tun? Und das ist die Lehre. Wir haben kein Brot. Wir haben nichts zu bieten. Wir haben nichts zu geben. Das muss ich dem Herrn immer wieder sagen, bevor ich auf die Kanzel komme. Wir sind wie trockenes Holz. Wir haben nichts. Und wir brauchen auch nichts zu haben. Und der Herr zeigt uns auch immer wieder, dass wir nichts haben, auch nichts sind. Denn er will alles sein. Er will alles geben. Wenn hier auf der Erde etwas geschehen sein wird, dann wird Gott es getan haben. Immer wieder durch die, die er erwählt hat, die er zu sich gezogen hat, ja. Aber er wird es getan haben. Von ihm aus geschieht dieses Wachstum, dieser Bau, diese Entwicklung in jedem Einzelnen. Er schenkt das Brot, er schenkt alles, was es braucht. Alles. Darauf dürfen wir vertrauen. Jeder von uns darf Mut fassen und zum Segen sein für andere Menschen. Brüder, verloren. Jeder darf einmal aufstehen und etwas für den Herrn tun. Einfach zugreifen. Nicht warten, bis alles organisiert ist. Dort, wo Gelegenheit ist, sagt Paulus zu den Galatern. Da braucht das gar nicht lange organisiert zu werden. Wenn jeder das tut, wo die Gelegenheit da ist, dann wird das bald klar, wie in einer Familie, wo man sich bald arrangiert, weil man einander liebt. Aber jetzt kommen wir zu dem Zweiten. Von ihm aus der ganze Leib. Das betont Paulus. Ich darf hinweisen, hier am Anfang heißt es, der ganze Leib, nicht nur ein Halb, nicht nur gewisse Trainierte, nicht nur Ausgebildete, nicht nur fähige Leute, der ganze Leib bis zum letzten Glied, bis zum kleinsten Zeh. Ja, jeder, Paulus sagt, jeder Teil, Paulus sagt, jedes Gelenk, dreimal, der ganze Leib, jeder Teil oder jedes Teil am Leib, jedes Gelenk. Wie sieht das aus? Nun, jeder von uns gehört zum Leib und ist ein Teil von diesem Leib als Glied. Wie schon gesagt, Paulus legt Wert darauf, dass dieses zusammen geschieht. Harmonisch, denn immerhin sind wir ein Leib, eine Einheit. Und wenn diese Einheit gewachsen ist, wie er in Vers 13 das geschildert hat, dann können wir zusammenarbeiten, zusammen uns bewegen. Und dann wird bald klar, was der eine tun kann und was der andere tun kann. jedes Teil. Und wir tun es zusammen, indem wir einander begegnen, nicht in Abstand voneinander, sondern zusammen. Das heißt, wir treffen uns. Irgendjemand trifft jemand. Wer hier sitzt, ist nicht neben dem, der dort sitzt. Aber er ist nicht weit von dem, der hinter ihm ist. Ja. Jeder von uns, der mithilft im Leib Jesu, ist neben jemandem. Manchmal ist das unterschiedlich. Morgen sitzt ihn vielleicht anders als heute Abend. Ja. Jedes Mal, wenn wir uns treffen und etwas tun für den Herrn Jesus, vielleicht zusammen, da entsteht ein Gelenk. Ein Gelenk ist kein Glied. Ein Gelenk ist die Begegnung von zwei Gliedern. Und zwar in einem ganz bestimmten Zeichen der Verbundenheit und der Harmonie, der Einheit. Ist nicht eine Einheit da, dann braucht es ein Zurechtrenken. Und dieses Wort aus der Chiropraktik weiß der Apostel auch zu gebrauchen an einigen Stellen. Manchmal muss zuerst zurechtgerenkt werden. Wir müssen einander lieben lernen, verstehen lernen, Geduld miteinander haben, einander kennenlernen, sodass wir zusammenarbeiten können. Über jede Begegnung, jedes Zusammenkommen, jedes Gelenk. Und was geschieht dann dort? Wir nehmen diesen Finger, ein Gelenk, nur eigentlich zwei, aber nehmen wir einmal das große Gelenk hier. Dieses Glied, die begegnen einander hier. Jedes dieser Glieder dient dem anderen Glied. Jedes dient dem anderen, reicht ihm über das Gelenk dar. Und zwar in einem ganz bestimmten Maß. Dieser kann dieses tun, der andere kann das tun. Jeder hat seine Aufgabe. Es geschieht vielleicht nicht jedes Mal, wenn wir uns begegnen, dass wir ein Wort sprechen können. Aber immer wieder, wenn wir uns treffen, kann etwas geschehen, das uns aufbaut, gegenseitig aufbaut. Jeder hat sein Maß. Das sind jetzt Details, die wir anwenden können. Paulus gebraucht dieses Bild des Leibes. Jedes Glied ist verbunden mit einem anderen Glied per Gelenk. Und zusammen, jedes in seinem Maß, reicht nun da, sodass der ganze Leib, niemand wird vernachlässigt, die Schwachen werden mitgenommen, die Starken helfen. Jeder braucht etwas, niemand ist im Gesamten stark, er ist immer schwach, jeder ist schwach an irgendeiner Stelle. So reicht der eine dem anderen da. Das ist das Prinzip, das der Apostel Paulus uns hier vorlegt. Und dann heißt es, am Schluss in Liebe. Alles dieses geschieht in Liebe. Das ist das Öl, das ist die Atmosphäre, das ist der Himmel hier auf der Erde in der Gemeinde. Die Gemeinde befindet sich im Himmlischen, Epheser 2, Vers 6 und 7. Ja? Und im Himmlischen, als im Himmel lebend, wirken wir in dieser Welt und sind hier ein Licht. Und die Außenstehenden, die merken, was vor sich geht in der Gemeinde. Und wenn es so vor sich geht, wie Paulus hier schreibt, dann sind wir eine helle Lampe, ein Licht in dunkler Nacht. Philipper Kapitel 2. Er ruft die Philipper auf, wie Fackeln zu sein in der dunklen Nacht, darhaltend das Wort des Lebens in einer dunklen Nacht oder wie Sterne am Himmel. Wenn die Gemeinde Jesu in ihrem Bereich jedes in Liebe wirkt und seinen Teil tut, dann werden wir eine helle Fackel sein in dieser dunklen Welt. Und Gott kann dann durch uns andere zu ihm ziehen. Ein wunderbarer Text, der so praktisch ist. Viel praktischer als das, was manchmal aus Büchern oder Schulen kommt über Gemeindewachstum oder Gemeindebau. Da will man manchmal Methoden anwenden, dieses oder das und organisieren. Und das läuft fehl, immer wieder. Wir sind keine Organisation, wir sind eine Familie, wir sind ein Leib. Und wenn der Herr Jesus das Haupt durch seinen Geist in uns zu Hause ist, uns füllt, Epheser Kapitel 3, Vers 17, Christus wohnen zu lassen, dass er zu Hause ist und sein Werk tun kann in uns, dann kann das geschehen, was der Vater vorhat. Ich sage das ganz bewusst, denn wir können nie bestimmen, was aus unserem Zeugnis wirkt. Wir tun das im Glauben. Wir wissen nicht, was beim Bruder oder bei der Schwester geschieht, wenn wir ihm Mut zusprechen oder ein Wort Gottes weitergeben oder sagen, ich bete für dich. Das wissen wir nicht. Manchmal wünschen wir uns, die Gnade Gottes noch stärker im Werk zu sehen im Leben des anderen. Paulus erinnert uns an einigen Stellen, zum Beispiel 1. Korinther 12, Vers 6. Vers 4, die Gnadengaben durch den Heiligen Geist geschenkt. Vers 5, die Dienste, die der Herr Jesus, der Sohn Gottes, verwaltet mit diesen Gnadengaben. Und jetzt wird mit Gnadengaben gedient, zu was? Was kommt dabei raus? Paulus sagt, das bestimmt Gott. Das können wir nicht bestimmen. Wir haben es nicht in der Hand, wer sich bekehrt und wie viele. Wir können nicht das Wachstum bestimmen. Das schenkt er. Kolosser 2, Vers 19. Da nennt Paulus dieses Wachstum ein Wachstum Gottes. Er schenkt es in dem Maße, wie er es für angemessen findet. Wir sind gehorsame Knechte, unnütze, halten, so halten wir von uns. Aber er gebraucht uns, die wir reine Gefäße sind, um sein Werk hier zu tun. Das schenke der Herr immer wieder, dass wir Freunde sind in einer dunklen Nacht, für Menschen, die in der Irre sind und Freunde brauchen. Aber weil wir Freunde Jesu sind, denen er seinen Willen kundgetan hat, Johannes 15. Du Gott des Friedens, der du von den Toten heraufführtest, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, Jesus, unseren Herrn, mache du uns heil und tüchtig, in jedem guten Werk deinen Willen zu tun, und tue das vor dir Wohlangenehme in uns durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz.